Ja, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, sonst habt ihr es heute miterlebt. Ich liebe es zu überraschen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Predigt gehört hat über dieses Thema. Es geht um den Stammbaum Jesu. Und darf ich mal fragen, wie viele von euch haben schon mal nachgeforscht und geschaut, wie ihr Stammbaum so verläuft, also so, woher sie kommen. Gibt's Leute, die schon mal Stammbaum durchforstet haben und mal geschaut dort? Ja? Ja? Ein paar. Und vielleicht, wenn ihr so jetzt überlegt, oder vielleicht gab es da auch Überraschungen, oder gibt es Leute, die denken, wow, das war aber ein toller Kerl in meinem Stammbaum, oder das war jetzt, den würde ich vielleicht eher nicht erwähnen. Gibt es ja auch, oder wenn man dann plötzlich merkt, dass da ganz schwierige Personen im Stammbaum enthalten sind. Ich möchte euch heute zeigen, wie Gott auch auf schwierigen, in dunklen, schwierigen Geschichten doch zu seinem Ziel kommt. Und diesen Stammbaum, den wir so in diese Serie hineinnehmen mit vier Predigten über vier Frauen, die im Stammbaum auftreten. In diesem Stammbaum, da werden wir sehen, dass es so wie so Spotlights gibt, so Lichtstrahlen gibt auf einzelne Personen. Ich werde diese Serie zusammen machen mit Daniel Baltensberger von der Viva-Kirche in Rümlang. Er wird nächsten Sonntag da sein. Wir werden uns da abwechseln, je zwei Predigten. Und heute geht es um Tamar, die Gerechtere. Und es ist eine schwierige Geschichte, eine fremde Geschichte. Ihr seht hier die verschiedenen Personen. Ich habe sie ein bisschen herausgehoben. Die Personen, die wir besonders anschauen wollen. Heute geht es um Tamar. Und wie gesagt, für mich eine dunkle Geschichte, eine schwierige Geschichte, um nicht zu sagen, eine fast unverständliche Geschichte. Und wenn ich so in meine Familie schaue, dann habe ich kann mich noch gut erinnern, wir waren an Weihnachten bei meinen Eltern und hatten ein Familienfest und ich bin so ganz leicht ein wenig verzweifelt mit meiner Frau nach Hause gefahren, unsere Tochter, und habe zu ihr gesagt, in was für eine Familie hat Gott mich hineingeboren? Seufz. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe gedacht, da gäbe es doch bessere Startvoraussetzungen. Aber man kann es nicht wählen. Und letztendlich sage ich den Leuten auch immer, wir haben nur ein Leben. Du kannst damit machen, mehr oder weniger, was du willst, aber es bleibt das eine Leben. Wenn du es versaust, dann ist es versaut, Punkt. Und dann kannst du auch niemandem Schuld geben, denn es ist dein Leben und du kannst es gestalten, ein Stück weit, wie du möchtest. In dieser Geschichte, da geht es um einen Mann, um Juda, einer der 12 Stammesfürsten, die das Haus Israel ausmachten. Und kurz vor dieser Geschichte steht die Geschichte von Josef, wie er vor seinen Brüdern verraten, verkauft und wirklich auch misshandelt wurde. Unglaubliche Geschichte. Und ich weiß nicht, ob da etwas zerbrochen ist in Juda. Vielleicht hat er plötzlich gemerkt, ja, so eine schöne, heile Familie sind wir doch nicht. Auf jeden Fall hat er sich entschlossen, nach dieser Geschichte wegzugehen. Er ging eigene Wege. Und weil er eigene Wege ging, suchte er sich auch eine Frau, die ihm gefiel, die er wollte. Und das ist darum besonders beachtenswert, weil ihr vielleicht wisst, was Abraham wollte für seinen Sohn Isaac. Weiß das jemand? Was für eine Frau musste es sein für Isaac? Hat jemand die Geschichte im Kopf? Es musste aus seinem Umfeld, wo er herkam, musste es sein. Also nicht eine aus dem Land Kanaan, sondern eine von weg. Und er ließ seinen Knecht schwören, er ließ ihn schwören, hol mir eine Frau für meinen Sohn, der zu uns passt, nicht irgendeine. Also das war ihm sehr wichtig. Dann Jakob, er ging genau den gleichen Weg wie damals der Knecht, der die Frau holte für Isaac und suchte sich ebenfalls seine Frauen in seinem Ursprungsland. es gab so eine Tradition, dass man das sehr genau hinschaute, mit wem man sich verheiratet und wer nicht. Und Juda war anders. Er machte einfach, was er wollte. Er ging weg. Und oftmals, wenn man in einem Umfeld ist, prägt einem dieses Umfeld auf. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, oder wenn ihr mit Leuten zusammen sind und ihr seid eingeladen zu einem Fest und da ist weiß gedeckt, schöne Servietten aufgebastelt und jene verschiedene Gabel und man weiß gar nicht so recht, welche für welches ist und Messer. Ist eben ganz einfach immer von außen nach innen essen, einfach so nebenbei gesagt. Ist gar nicht so kompliziert, es scheint dann einfach jeweils so riesig. Aber wenn man so an einem Ort ist und alle haben eine gute, gehobene Sprache, dann versucht man auch möglichst weise und intelligent zu wirken. Wenn man hingegen so, wie soll ich sagen, so in einer, ich kenne die Restaurant halt ein bisschen zu wenig, aber so dieses Restaurant da vorne an der Sodstraße macht für mich so einen Eindruck, oder vielleicht auch früher die Au. Wenn man so einem Restaurant ist, das so als Säuferspunten bekannt ist, dann haut man auch mal auf den Tisch und haut mal einen raus, den man sonst nicht sagen würde. Was um uns herum passiert, unser Umfeld prägt uns immer mit, unser Verhalten mit, unsere Art und Weise, wie wir uns geben oder auch nicht geben. Und Juda, der wurde mitgerissen auch von dem, was in seinem Umfeld passierte und ließ sich ein Stück weit treiben. Er heiratete eine fremde Frau und dann hatte er 3 Söhne. Die Söhne hießen Er, Onan und Shelah. Und in dieser, merke ich noch mal eins zurück, in dieser dunklen Geschichte sind diese Frauen besonders, weil eigentlich in den Stammbäumen, die man in der Bibel findet, ziemlich wenig Frauen vorkommen. Jetzt kann man sich fragen, ja warum? Und die Antwort ist, für mich liegt auf dem Tisch, vermutlich darum, um unser Blick besonders auf diese Leute, auf diese Frauen zu lenken. Denn sie haben wie eine Botschaft in sich selbst. Es ist so eine Botschaft, dass der Segen Gottes auch dort durchgeht, wo wir es manchmal nicht mehr sehen. Oder wo wir denken, es bricht oder es müsste, wenn es alles mit rechten Dingen zu und her geht, es müsste brechen. Ich habe heute meiner Frau gesagt, ich leide manchmal darunter, dass ich einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Und wenn etwas nicht richtig läuft, dann macht mich das. Darum ist es für mich manchmal schwierig, oder wenn man zum Beispiel an einer Versammlung ist und dann wird einfach irgendwas gewurstelt und dann denke ich, nein, halt, das muss so sein. Und nicht einfach so wurstelmäßig. Hier sieht man etwas Gerechtes, obwohl viel Ungerecht, viel Schaden und viel Leid drin ist. Diese 3 Söhne, die werden ganz kurz einfach beleuchtet. Der erste Sohn heißt Er. Und weil er dann irgendwann mal Lust hatte, auch eine Frau zu heiraten, fand er eine wunderschöne Frau, die hieß Tamar. Sie heirateten. Und dann heißt es so ganz lapidar an dieser Stelle, der Herr ließ ihn sterben, weil er böse war. Die Begründung war auch da. Man weiß nicht, was das Böse in seinem Leben war, aber der Herr ließ ihn sterben. Und das ist schon eine Aussage, die muss man zuerst mal verdauen. Oder wir denken immer, Gott ist lieb und Gott macht nur liebe Dinge und so. Und hier einfach, er war böse. Und er hatte die Folgen seiner Bosheit zu tragen. Gott ließ ihn sterben. Und dann geschieht etwas ganz für uns heute Merkwürdiges. Der Juda, der Vater, sagt zu seinem zweiten Sohn, zu Onan, ja, da musst du ran. Da musst du Tamar jetzt halt nehmen. Der Grund war ein vielfältiger. Es ging darum, dass jeder Teil der Familie weitergeführt wurde. Und wenn hier ein Abbruch war, abgeschnitten, dann musste der irgendwie zu Söhnen kommen. Ein weiterer Grund war, dass man damals ja keine AV hatte. Und wenn die Tamar irgendwann mal alt und grau ist, dann muss irgendjemand für sie sorgen und in die Regel machen das die Kinder. Das war bei uns lange Jahre auch so, heute haben wir das ein bisschen anders geregelt. Und darum musste Onan quasi für seinen Bruder mit der Tamar Kinder zeugen. Wie gesagt, ihr müsst das nicht verstehen, man kann das beurteilen, ist ja manchmal auch so, ich habe das kürzlich zu jemandem gesagt, wenn wir manchmal schauen, was da der Trump macht, dann verstehen wir das auch nicht. Aber ich bin überzeugt, wenn wir in Amerika, so im Süden, so Atlanta, herum aufgewachsen wären, in diesem Bible Belt und christlich erzogen, dann würden wir vieles besser verstehen. Wir verstehen es nicht, weil es nicht unsere Kultur ist. Damals war das so, der musste sie heiraten und vielleicht fällt euch beim Namen etwas auf. Ich werde jetzt das nicht wahnsinnig ausführen, und damit niemand rot wird. Aber im Grunde war es dann so, dass dieser Onan auch ein böser Kerl war. Und er hat sich gedacht, wenn die Tamar Kinder kriegt, dann werden die nicht mir zugerechnet, sondern sie werden meinem Bruder zugerechnet. Und das will ich nicht. Und dann hat er in diesem kleinen, intimen Bereich, als sie zusammen waren, hat er jeweils seinen Samen, seinen Sperma auf den Boden fallen lassen. Das heißt, er ist abgesprungen. Abgumpet, haben wir früher gesagt. Er ist abgesprungen, er hat den Geschlechtsverkehr unterbrochen. Und jetzt müsst ihr vorstellen, was das bedeutet für Tamar. Die sind ein Jahr vielleicht zusammen, zwei Jahre zusammen und sie kriegt keine Kinder. Der erste Mann ist gestorben, beim zweiten Mann kriegt sie keine Kinder. Es ist unbegreiflich schmerzhaft, was diese Frau erleben musste. Sie hat vermutlich... haben alle um sie herum gedacht, ja, Tamar ist unfruchtbar, sie ist von Gott verflucht, sie ist eine an den Rand gestellte. Und das alles nur, weil Onan seine Pflicht nicht erfüllte. Und Gott sagt, lass dich mir nicht bieten, dem Herrn missfiel, was er tat. Und auch Onan starb. Unglaublich krass, wirklich unglaublich krass. Und jetzt ist die Frage, wie soll die Geschichte weitergehen? Ja, es gibt ja noch einen dritten Sohn. Und liebe Väter, wenn ihr drei Söhne hättet, was in der Schweiz ja eher ein bisschen selten ist heutzutage, wenn ihr drei Söhne hättet und die ersten zwei Söhne wären gestorben, was würdet ihr machen? Würdet ihr sagen, ja gut, dann musst jetzt halt Sheila ran? Würdet ihr da ihn sofort ins Rennen schicken? Und würdet ihr nicht vielleicht denken, ach, mit dieser Frau stimmt was nicht? Ich glaube, wir müssen da einen anderen Weg suchen. Judah hat es so gemacht. Er hat der Tamar gesagt, Sheila ist noch ein wenig zu jung. Geh doch einfach nach Hause, in dein Elternhaus, und warte dort, bis Sheila herangewachsen ist und dann kannst du ihn dann haben. Und so ging sie nach Hause und es war eine unglaubliche Schmach damals, wenn man als Witwe oder verheiratete Frau wieder zurück musste in sein Elternhaus. Man war weniger wert, als eine Magd wert war. Weil man gedacht hat, jetzt ist das geregelt und es ist einfach ungut. Und Tamar war wie auf dem Abstellgleis dort. Und wisst ihr, was spannend ist? Für Judah war es unglaublich bequem. Denn Judah hat gedacht, oh, jetzt ist sie weg. Nicht mehr daran denken, habt ihr vielleicht auch schon erlebt oder solche Dinge. Wenn sie plötzlich weiter weg sind, dann verlieren sie die Bedeutung. Man denkt, ach, da muss man sich nicht mehr darum kümmern. Altlasten. Irgendwann tauchen sie wieder auf, sind wieder da und schlagen einem ins Gesicht. Hier eine unglaublich krasse Geschichte, die Tamar erleben musste. Unglaubliches Unrecht und Schmerz und einfach Dinge, die sie nicht hätte erdulden müssen. Für mich ist das so eine Geschichte mit unfassbar krass schrägen Linien des Lebens. Und trotzdem ist es auch eine Geschichte, in der ich mich ein wenig wiederfinde. Denn das Leben läuft nicht linear und immer aufwärts und immer besser und immer schöner und immer größer und immer herrlicher, sondern es gibt in den meisten Leben irgendwo diese Brüche. Diese Brüche, in denen unsere eigene Bosheit plötzlich hervorbricht, warum auch immer. Diese Brüche, in denen Dinge um uns herum geschehen, die wir nicht verstehen, Menschen uns falsch behandeln und uns in die Ecke stellen. All das scheint mir ein wenig normal zu sein. Und manchmal sind wir, und ich sage es von mir selber, manchmal bin ja auch ich wie ein störrischer Esel, der nicht will, was Gott will. Dem nicht gefällt der Weg, der eigentlich geführt wird. Und trotzdem kommt Gott in dieser Geschichte zum Ziel. Tamar macht etwas unfassbar Krasses. Sie verkleidet sich als Prostituierte und verführt ihren Schwiegervater. Das heißt da, dass sie sich so zu ihm hinwandte. Und als Judas sie sah, meinte er, sie wäre eine Hure. Da gab es ihr, das heißt das Pfand, und sie wurde schwanger von ihm. Mal einfach so unter uns gesagt, Tamara hat sich genommen, was ihr zustand. Nämlich Kinder. Judas hat gedacht, ja, da kann ich mal schnell meine Lust befriedigen und dann ist es okay. Ich gebe ihr ein Geißböcklein. Sie hat von ihnen einen Pfand genommen, dass sie es ganz sicher kriegt. Und als man sie ihr bringen wollte, war halt keine Sexarbeiterin mehr da. Und jetzt muss man sich das einfach vorstellen. In Jesus' Stammbaum ist eine Sexarbeiterin. Einfach mal ein bisschen sacken lassen. Da können wir mit unseren Stammbäumen doch ganz ordentlich zufrieden sein, oder? Also je nachdem natürlich, oder? Also ich weiß ja nicht, was bei euch alles noch für Leichen auftauchen, aber ich kann dann ganz schön zufrieden sein. Und sie wird nicht herausgestrichen und es wird nicht beschönigt, sondern es wird fast noch mit dem Lichtstrahl draufgezündet. Tamar gab es auch im Stammbaum Jesu. Das ist so ein starkes Zeichen dafür, dass wir Menschen mit hineingenommen sind, mit unserer ganzen Schuld, mit unserem ganzen Versagen in diese Heilsgeschichte Gottes, die in Jesus Christus zur Vollendung kommt, zum Ziel kommt, zur Erlösung kommt. Der nächste Schritt ist ein Schritt der krassen Doppelmoral. Judas geht zu einer Hure und es ist für ihn so, wie wenn nichts wäre. Und dann heißt es, nach 3 Monaten wurde Judas angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Judas sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Also nicht nur aufs Abstellgleis, am besten gleich weg, oder? Puh. Radikal. Sowas von krasser Doppelmoral. Er, der Hurer, verurteilt die Hure. Und auch das gehört zum Stammbaum Jesu. Unsere eigene Doppelmoral, mit der wir andere manchmal verurteilen und selbst keinen Deut besser sind. Ich hoffe, ihr könnt diese Ungeheuerlichkeit ein bisschen fassen. Ich kann sie gar nicht so richtig rüberbringen, wie ich möchte, aber ich hoffe, ihr könnt sie ein wenig fassen. Und Tamara, clever wie sie ist, dort ist nicht auf den Kopf gefallen, die Frau, die hat ja ein Pfand genommen von Judas und hat gesagt, der Vater meines Kindes ist der, dem dieses Pfand gehört. Und da wurde Judas patsch ins Licht gestellt. Und im Licht sah er plötzlich sich selbst, wie ungerecht und wie falsch sein Verhalten war. Auch das gehört in den Stammbaum Jesu. Menschen, die erkennen, dass sie auf falschen Wegen sind. Und er sagt dann, Tamar ist gerechter, sie ist besser als ich. Hier dieser Stammbaum Jesu, Gott kommt zum Ziel, dort die Bosheit der Menschen, dort die Verdrehtheit, dort die Kaputtheit, dort die Dunkelheit in unseren Seelen, Gott kommt zum Ziel. Denn am Ende steht hier Jesus Christus, der heißt Jesus, der da heißt Christus. Und Jesus bedeutet Erlöser, das heißt, er ist der, der all dieses schwere, schwarze, dunkle genommen hat, auf sich genommen hat, getragen hat. Oder anders gesagt, Gott kommt zum Ziel, er sagt in Jesus Christus ja zu uns Menschen mit unseren Brüchen, mit unserer Schwachheit, mit dem Kaputtsein. Mit dem, was wir verstecken möchten, mit dem, was wir weit weg schicken möchten, auf den Mond schicken möchten, mit all dem kommt Gott zum Zug und er versteckt es nicht. Er sagt nicht, alles ist perfekt und gut, sondern er sagt, in diese Menschheit hinein gebäre ich meinen Sohn Jesus Christus als Teil einer gefallenen Schöpfung, einer gefallenen Welt und doch vollkommen gerecht und dann kann er es wieder ins Lot bringen. Meine Frau hat gesagt, es sei hässlich und es soll auch hässlich sein. Die Bibel zeichnet kein perfektes Bild von uns Menschen, nicht mal ein perfektes Bild von dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber diese Tamar ist für mich ein Zeichen dafür, dass Gott auch mit knorrigen Menschen zum Ziel kommt. Dass er zum Ziel kommt dort, wo manchmal die Bosheit richtig übersprudelnd überhand nimmt und man sie am liebsten verbergen möchte. Oder er, der erste Sohn, war einfach böse. Onan, der zweite Sohn, der hat das Böse im Versteckten gelebt und trotzdem war es offensichtlich. Judah in seiner Doppelmoral auch nicht viel besser als seine Söhne. Man spürt gleich, woher dieses Zeugs kommt. All das Verdrehte ist mit inkludiert, mit inbegriffen in diesem Stammbaum Jesu und in all dem sagt Gott ja zu uns als Menschen. Ja zu dir, ja zu mir, ja zu deiner Geschichte, die du hast, ja zu deinen Brüchen in deinem Leben, ja zu den Dingen, die du am liebsten verstecken möchtest und doch geht es irgendwie nicht. Gott sagt ja. Und ich möchte, dass du dieses große Ja über deinem Leben in diesem Stammbaum siehst. Wir werden nächsten Sonntag die nächste hören, Rahab. Daniel Baldensberger wird uns hier eine Predigt halten. Und auch dort werden wir sehen, wie Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann und zum Ziel kommt. Ich möchte es nochmals sagen, Gott sagt ja. Auch wenn du es nicht verstehen, wenn du es nicht glauben, wenn du es nicht fassen kannst, deine Geschichte so schrecklich, so böse, so schräg, wie sie auch ist, sie hat einen Platz in der Menschheitsgeschichte und letztendlich steht unter allem Jesus, der da heißt Christus, der Versöhner für unsere Versagen. Amen.